Ist was Tolles, wenn wir jetzt hier schon so Lieder für, zur Ehre Gottes gesungen haben und dass wir beten können. Ich denke, es ist uns oft gar nicht mehr so bewusst, was das wirklich für ein Vorrecht ist und was Gebet auch bewirken kann und was Gebet für Folgen haben kann. Darum geht es auch in diesem Predigttext für heute und in diesem dritten Teil. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, dass dieser Gottesdienst verschiedene Teile hat. Der erste Teil war Lob und Anbetung, genau. Der zweite Teil Dank. Und der dritte Teil steht unter dieser Überschrift: Gott um Aufbruch und Erneuerung bitten. Für den Verband, für uns als Gemeinschaft, für uns im persönlichen Leben. Und da gibt es einen Bibeltext, der motiviert mich immer wieder für miteinander beten, für gemeinsames Beten. Und zwar in der Apostelgeschichte. Das erste Mal so, wo berichtet wird, wie die Gemeinde gemeinsam betet. Und ich lese uns diese Verse mal vor, Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Man darf heute mal nur zuhören, ich habe den Text nicht drauf, ist bekannt, aber beim Zuhören kommt es ja auch, ist auch gut, genau. Und zwar heißt da: Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu der versammelten Gemeinde und berichteten, was ihnen die hohen Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Sohn, den du erwählt und gesandt hast. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Drei Teile. Zunächst mal der erste Teil, der Zusammenhang. Das ist jetzt ein bisschen so rausgerissen. Wie ist denn der Kontext? Und ich möchte es mal so überschreiben: Abbruch und Ende. Die Gemeinde in Jerusalem, ein paar Wochen alt erst. 3000 sind auf einmal zum Glauben gekommen und dann hat sich das so weiterentwickelt. Die Gemeinde steht kurz davor. Die Jesusbewegung steht kurz davor, dass sie wieder dicht machen muss. Weil diese Drohung gekommen ist, diese Drohung von den hohen Priestern, die den Petrus und dem Johannes unter Androhung von Strafen verboten hat, weiter von Jesus zu reden. Aber davon lebte die Gemeinde ja, dass sie von Jesus geredet haben und jetzt wird ihnen das verboten. Eine handfeste Drohung. Und es war ja jetzt keine theoretische Drohung zu sagen, die sagen das halt mal so, sondern das war ja eine reale Bedrohung. Die Christen, die wussten noch, die haben das noch mitbekommen. Die waren natürlich dabei, als diese Macht, diese jüdische Macht, der Hohe Rat, es geschafft hat, die Römer zu bewegen, etwas zu tun, was die Römer gar nicht machen wollten. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. In der Karfreitagsgeschichte, der Herodes und der Pilatus, beide sagen eigentlich, also an diesem Jesus finden wir nichts. Und doch haben es dieser jüdische Hohe Rat es geschafft, die Römer zu etwas zu bewegen, was die gar nicht machen wollten. Und das ist nicht oft vorgekommen. Schließlich waren die Römer die Macht im Land. Also diese Bedrohung, das war eine reale Bedrohung. Das war klar, wenn die das sagen, dann kriegen die das auch hin. Und wahrscheinlich war vielen dieser Christen noch dieses Bild auch vor Augen, zumindest die dabei waren, wie Jesus da am Kreuz hängt, blutet, leidet und dann vor ihren Augen stirbt. Ich glaube, die haben das, und ich bin überzeugt davon, die haben das wirklich als eine ernsthafte Bedrohung wahrgenommen. Wirklich standen vor einer Entscheidung. Wie geht's jetzt weiter? Was kommt jetzt? Diese junge Jesusbewegung stand kurz davor, dass es abgebrochen wird und dass es beendet ist, weil diese Bedrohung wirklich eine reale Macht war. Und ich habe die letzte Zeit das Buch gelesen von Markus Bieker, Jesus, eine Weltgeschichte, ein sehr interessantes Buch über so die ganze Weltgeschichte verknüpft mit Jesus. Und es hat mir wieder an diesem Punkt auch neu die Augen geöffnet, wie real das damals wirklich war. Ich ging da bisher oft so, man hat es gelesen, ja, und dann beten sie, also ging ja gleich weiter, nicht groß schlimm. Nein, ich glaube, zwischen Vers 23 und 24, da war noch manches dazwischen, da war Entsetzen, Erschrecken, als die das erzählt haben. Da standen die Münder offen und man hat sich angeguckt und gesagt, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Sollen wir weiterreden? Sicherlich ist die Angst dem einen oder anderen im Nacken hochgekrochen und hat die Kehlen zugeschnürt und sie wussten nicht, was soll jetzt werden. Diese Bedrohung, die stand quasi so im Raum wie so ein Sack voller, so ein Big Pack voller Steine. Diese Drohung, das, was da gesagt wurde, stand da mitten im Raum, da wo die Gemeinde, die Christen zusammengekommen sind. Und ist da plötzlich von oben irgendwie Krach rein und stand jetzt in der Mitte und hat alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Was machen wir jetzt? Was ist jetzt? Wie gehen wir weiter? Das war dieser Big Pack, der irgendwie durch Geisterhand plötzlich alles in Beschlag genommen hat. Das war die Situation. Die Gefahr, dass die Sache Jesu abbricht und zu Ende geht, war aus menschlicher Sicht auf jeden Fall auch öfters noch später, aber auch hier in dieser Situation wirklich real. Die Frage ist ja auch, wie deuten wir denn die Zeichen unserer Zeit heute? Wie sehen wir das heute? Unsere Situation, deine Situation. Gibt es vielleicht in deinem Leben, gibt es da vielleicht auch so ein Big Pack von irgendwas, wo viele Steine drin sind, viele Dinge drin sind, die deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit fokussieren und du nichts mehr anderes denken kannst? Wie ist es konkret hier bei uns in Langenau, in der Süddeutschen Gemeinschaft? Ich möchte es mal ein bisschen so vergleichen. Bei uns hier steht kein Big Pack mittendrin, aber es steht diese Litfaßsäule hier. Ich weiß nicht, wer schon mal hier war, die letzten Wochen, hier im Gottesdienstraum. Das ist diese Litfaßsäule, auf der Zettel hängen von dem, wo wir in der Mitgliederversammlung so eine Umfrage gemacht haben. Und da gab es rote Zettel, die haben wir nach hinten gedreht. Nein, die sind zufällig da hinten. Da steht drauf, was stört mich momentan an der Gemeinde. Weil wir ja in der Situation sind, dass der Leitungskreis immer weniger wurde, dass ein Predigerwechsel ansteht. Und dann hat man diese Umfrage gemacht. Also, rote Zettel, was stört mich an der Gemeinde? Dann gab es grüne Zettel, was finde ich gut an der Gemeinde? Dann gab es blaue Zettel, die waren dafür zu sagen, das wünsche ich mir für die Gemeinde. Und dann gibt es nochmal eine Farbe, die ist bei irgendjemand. Da haben Leute draufgeschrieben, was sie alles einbringen möchten in die Gemeinde. Aber ein Stück weit empfinde ich das so, diese Litfaßsäule steht schon für die Situation, in der wir als SV Langenau sind. An einem Punkt, wo ja die Frage ist, wie geht's weiter? Was kommt jetzt? Und ich weiß, dass die Bewertungen und die Gefühle im Blick auf die momentane Gemeindesituation ganz unterschiedlich sind. Von der einen Seite, es gibt die, die sagen, ja, es geht auf jeden Fall irgendwie weiter. Ich meine, ging immer irgendwie weiter und das passt schon. Bis zu dem glaube ich, dass es Menschen noch gibt, die sagen, gibt es für diese Gemeinde hier überhaupt noch eine Zukunft im Segen Gottes? Ich glaube, in dieser Bandbreite gibt es die Meinungen bei uns hier in der Gemeinde unter Mitgliedern, unter Menschen, die dazukommen. Ja, vielleicht gibt es das. Vielleicht ist es so, dass wir sagen können, ja, wir hatten Mitgliederversammlung am Freitag, es wurde ein neuer Leitungskreis gewählt, alles super, dann geht es doch wieder weiter, dann wird es ja wieder gut. Die richten das dann schon. Die wissen dann schon, wo es hingeht. Aber es ist ja schon nochmal die Frage, reicht es, wenn es einfach so weitergeht, wenn wir einfach so weitermachen, oder braucht es nicht auch mehr? Also nochmal zu diesem Buch zurück, oder überhaupt, wenn wir in die Bibel schauen, zu diesem Buch von Markus Spieker. Es ist ja faszinierend, die Dynamik der ersten Gemeinde zu sehen in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Da heißt es, täglich sind Leute zum Glauben dazugekommen. Täglich ist die Gemeinde gewachsen. Da war eine Dynamik dahinter, da war eine Sprengkraft in der Gesellschaft dahinter, das hat sich das Evangelium im ganzen Römischen Reich ausgebreitet. Und das ist diese Dynamik, die in dieser Botschaft drin steckt von Jesu Geburt, seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung. Das ist eine Botschaft, die alles verändert. Und in dieser Dynamik steckt da drin, in der Sache Jesu. Und dort, wo diese Dynamik fehlt, dort, wo diese Dynamik nach Aufbruch und Erneuerung und dass Menschen zum Glauben kommen fehlt, da braucht es Gebet. Wie schon gesagt, das schätzen Menschen, jeder so vielleicht unterschiedlich ein, aber es hat doch eine, empfinde ich zumindest so, eine gewisse Brisanz. Die Lage, wo wir gerade als SV Langenau stehen. Auch natürlich durch Äußeres, durch Corona und manches, was wir eben nicht mehr tun können. Aber wir sind an einem Punkt, ja, wo die Frage ist, wie damals in der ersten Gemeinde, bricht es ab? Ende, irgendwann mal dann? Oder gibt es Erneuerung, geht was vorwärts? Also den Leuten damals war es bewusst, glaube ich, oder war es bewusst. Die hatten die Brisanz, das war real für die. Und deshalb, zum Zweiten, ja, deshalb haben sie gebetet. Für Aufbruch und Erneuerung. Ich will jetzt heute nicht so sehr auf das eingehen, was die Gemeinde gebetet hat, wobei das sehr interessant ist und es lohnt sich wirklich, es auch mal durchzulesen, und könnte man es wahrscheinlich zu seinem eigenen Gebet auch machen. Sehr interessant. Aber mir geht es heute mal mehr darum, wie beschreibt denn Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, wie beschreibt er denn, wie die gebetet haben? Und interessant, dass Lukas nicht einfach nur schreibt, und dann haben sie gebetet, sondern da kamen Petrus und Johannes frei, gingen in die Versammlung, in die Gemeinde. Da beteten alle gemeinsam zu Gott. Herr, du hast den Himmel. Ach, in der Luther kommt es anders. Dir fehlt es ein bisschen. Das heißt nämlich, sie erhoben ihre Stimme und sprachen. Oh, schade, jetzt bei der Hoffnung für alle fehlt es in der Tat. Bei Luther und auch im Griechischen steht, sie erhoben ihre Stimme und sprachen. Was heißt es? Sie erhoben ihre Stimme. Das griechische Wort, das da steht für erheben, beschreibt eigentlich sehr gut, was Gebet ja auch ist. Nämlich, das Wort, das da steht, meint im normalen Griechisch, ist nicht biblischem Griechisch, normalen Griechisch, etwas an einen anderen Ort transportieren. Etwas mitnehmen und an einen anderen Ort transportieren. Oder auch etwas in die Höhe heben, etwas erheben. Und das ist das, was die ersten Christen hier machen. Ich finde das ein tolles Bild dafür, was die ersten Christen hier machen. Die Drohung der hohen Priester und der Ältesten war dieser Big Pack, der jetzt mitten in der Gemeinde stand, in diesem Raum, auf den alle fokussiert waren. Und jetzt mussten die ja irgendwie damit umgehen. Was tun? Sollten sie es ignorieren? Dazu war es zu groß. War die Bedrohung zu klar? Sollten sie aufgeben? Es war keine Option, weil die Botschaft von Jesus weitergesagt werden muss. Ist einfach zu wichtig. Gilt es zu klagen und zu frustriert zu sein und sich zurückzuziehen? Nein, die Christen damals haben sich dafür entschieden, diesen Sack sozusagen Gott entgegenzuhalten, hochzuheben. Sie erhoben ihre Stimme. Sie haben das Gott hingelegt. Die haben Gott ihre Not gesagt, ihre Angst, ihre Sorgen, alles das, was sie umgetrieben hat. Und das finde ich ein tolles Bild, das Hochheben. Raus aus der Gemeinschaft, raus aus dem, in dem Raum da mittendrin und vor Gottes Thron hin. Hinschmeißen, das geht mit so einem schweren Sack nicht so leicht. Aber sie haben es Gott hingelegt. Und das zweite Merkmal, das Lukas hier nennt, einmütig. Also mit einer Stimme oder wie einer. Gemeinsam heißt es auch. Die Last, diese Drohung, die war zu schwer für jeden Einzelnen. Und deshalb haben sie es gemeinsam versucht oder gemeinsam Gott hingehalten. Gemeinsam Gott gesagt. Und das war auch für Petrus und Johannes klar. Die waren ja eigentlich die Leitung der Gemeinde. Die hätten ja auch sagen können, diese jungen Christen und so, dann können wir sowas noch nicht sagen, das müssen wir alleine tragen, hier wir als Verantwortliche. Nee, die wussten, nein, das müssen wir gemeinsam tragen. Jeder ist damit gefordert und jeder muss, darf, soll mithelfen, diese Last hochzuheben, Gott entgegenzuheben. Wahrscheinlich ist es so, oder es ist nicht nur wahrscheinlich, es ist so auch mit dieser Litfaßsäule. Jetzt um es mal im Vergleich zu nehmen, mit dieser Litfaßsäule, niemand von uns kann die alleine hochheben. Wir würden es gemeinsam wahrscheinlich schaffen. Oder nein, bestimmt schaffen. Wenn wir genügend Leute wären, könnten wir die hochheben. Ich habe überlegt, ob wir es probieren, aber ich glaube, wir können uns das vorstellen. Also für einen allein ist das zu schwer. Und nicht nur die Litfaßsäule an sich, sondern auch das, was draufsteht. Das, was das mit symbolisiert, was das bedeutet. Gemeinsam gilt es, unsere Sorgen und Nöte vor Gottes Thron zu tragen, weil das gemeinsame Gebet ermutigt. Es ermutigt, gerade in so einer Situation, wie die waren, oder ich finde auch, wie wir hier in Langenau gerade sind, es ermutigt zu wissen, dass noch andere, die beten mit. Und das Gebet auch zu hören, nicht nur es zu wissen, ist auch was. Oder ein gemeinsames Gebet setzt auch Lob und Dank frei, weil man selbst manchmal den Blick ja so nicht hat und dann zu hören und das bestätigen zu können, was andere beten, ganz tolle Sache. Hilft auch gegen Trägheit zu wissen, Mittwochabends 19.30 Uhr trifft man sich zum Beten. Gemeinsames Gebet zeigt auch, es bewegt auch noch andere, es geht nicht nur mir so. Natürlich ist das Gebet, dass jeder für sich dafür betet, gar keine Frage. Und trotzdem, hier in diesem Text wird es deutlich, sie beteten gemeinsam und heben diese Sache Gott entgegen. Und deshalb auch die Einladung, auch hier bei uns, sich daran zu beteiligen, persönlich, aber auch miteinander zu beten. Manuel wird nachher noch kurz was sagen, wo das möglich ist. Oder ich möchte noch kurz das erwähnen nochmal, dass wir ja das gesagt haben, mittwochs als Fastentag zu machen, wer das möchte, und sich abends um 19.30 Uhr bis 20 Uhr nochmal zum Beten zu treffen über Zoom. Also wenn uns diese Sache ein Anliegen ist, wenn es uns wirklich bewusst ist, dass die Situation brisant ist und dass es um Gottes Sache geht, dann ist schon die Frage, wie gehen wir damit um? Beten wir? Ist es uns ein echtes Anliegen? Ringen wir drum? Sind wir auch bereit, vielleicht zu fasten, um da noch mal ein bisschen mehr Zeit zu haben, in der Zeit, wo man ist, besonders vielleicht zu beten? Aber eine Einladung, da wirklich mitzumachen, gemeinsam das vor Gott zu bringen. Wir werden auch nachher, nach dem dritten Punkt, der jetzt dann gleich kommt, auch miteinander Zeit haben, um miteinander dafür zu beten. Das Zweite, das Gebet für Aufbruch und Erneuerung. Und dann haben wir ja die Antwort. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert in diesem Text. Die Antwort in Vers 31. Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Da hat sich was bewegt, ein kleines Erdbeben. Es kommt in Bewegung in dieser Gemeinde. Wie genau das passiert ist, wissen wir heute nicht mehr. Ich habe mir das mal so vorgestellt, wie wenn da ein Windstoß den Raum fegt, die Türen auffliegen und die Fenster auffliegen und es so arg ist, dass das ganze Haus wackelt. Und der Geist Gottes durchweht. Da kommt Bewegung hinein. Und ich habe ein nettes Bild entdeckt, das ein bisschen das beschreibt, wie das vielleicht war. Der Geist Gottes hat reingeweht, die Tür fliegt auf und wir sehen hier ein Herz. Die Liebe Gottes hat die Leute erfüllt. Sie wurden das Zweite vom Heiligen Geist erfüllt, der in den Raum gekommen ist. Und die Leidenschaft, das Feuer Gottes für die Menschen wurde ihnen wieder neu bewusst. Die Dreieinigkeit, das Dreieck, die Gemeinschaft, die Gott untereinander hat, mit uns Menschen haben will. Seine Herrlichkeit, das Wunderbare, wie Gott ist, die Sonne und auch die Taube, der Heilige Geist oder auch ein Symbol für Frieden. Das kommt hinein. Sie werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und es ist so, Gott benutzt gerne oder der Geist Gottes kommt gerne zu Menschen, die bereit sind, die offen sind und gebraucht sie besonders. Und es ist dort passiert, dass die gemerkt haben, boah, da ist was, was Gott verändert hat. Vor dem Gebet stand noch dieser Sack voller Steine, diese Drohung mitten im Raum, der allen Blick gefesselt hat. Jetzt, nachdem die Christen den Sack hochgehoben hatten, vor Gottes Thron gestellt, war Platz, dass der Geist Gottes hineinkommen konnte und dann in ihre Mitte war. Und darauf sie jetzt sich konzentriert haben und fokussiert haben. Als Ergebnis hat sich was bewegt, der Geist Gottes kam und ein drittes, sie redeten mutig von Jesus. Mit dem Geist Gottes im Rücken, mit diesen Zusagen und diesem Wissen der Macht Gottes bekommen die Christen plötzlich wieder übernatürlichen Mut. Vorher hatten sie noch Angst und sagten, boah, was sollen wir machen? Und jetzt kommt der Geist Gottes und gibt ihnen neuen Mut, von Jesus zu reden. Obwohl der Hohe Rat, obwohl das immer noch genauso schwierig war und genauso real war. Und das Spannende, alle wurden hier, das heißt, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also nicht nur Petrus und Johannes, weil das waren ja auch die Apostel, das waren die, um die es ging. Die sollten ja vor allem die Arbeit tun. Nein, alle waren vom Heiligen Geist erfüllt. Und jeder hat wohl angefangen und in seinem Umfeld von Jesus geredet, ein Zeugnis gegeben, erzählt, was Gott getan hat und wurde zu einem Botschafter. Alle. Auch bei uns, nicht nur der GLK sind diejenigen, die das tun müssen, sondern jeder, der dazugehört, hat seinen Platz, hat Gott einen Platz für jeden Einzelnen, wo wir uns einbringen, wo er uns gebrauchen will. Und es ist wichtig, dass jeder diesen Platz auch einnimmt. Und dass wir es nicht machen, wie es vielleicht hätte sein können, und sagen, wir machen die oder sagen, oh ja, das macht der Leitungskreis, haben wir jetzt gewählt, die sollen das jetzt machen. Nein, diese Säule. Wir sind zu fünf im Leitungskreis jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob wir die gestemmt kriegen. Also jetzt die reale Säule. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir das andere sicher nicht gestemmt kriegen. Gott entgegenhalten. Das können wir immer wieder tun, wollen wir immer wieder tun, aber es wird hier, die ganze Gemeinde wird neu bewegt. Aufbruch und Erneuerung brauchen wir in unserer Zeit ganz neu, brauchen wir in unserem persönlichen Leben vielleicht. Aber ich bin davon überzeugt, auch bei uns hier in Langenau und auch im Verband, der auch im Blick ist heute. Und da sitzen wir sozusagen zusammen mit den Christen von damals im selben Boot. Wir brauchen es auch, dass Gott uns in Bewegung bringt. Wir brauchen es auch, dass Gott eingreift und uns ergreift mit seinem Heiligen Geist. Und wir brauchen auch wieder neu den Antrieb und den Mut, von Jesus zu reden in unserem Umfeld. Weil diese Welt, die Menschen in dieser Welt ohne Jesus verloren gehen. Das brauchen wir. Lass uns da miteinander zusammenstehen, beten, drum ringen, uns auch einsetzen lassen für das, was Gott, wo Gott uns gebrauchen will, wo Gott einen Platz für uns hat, so wie hier. Die ganze Gemeinde hat gewackelt und wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und hat geredet. Amen. Wir wollen das auch jetzt gleich konkret tun. Bei diesem dritten Teil werden wir von hier vorne beziehungsweise vom Computer aus beten und einfach die Anliegen, die uns so wichtig sind, die uns kommen, vor Gott bringen. Zwischendrin ist auch immer wieder Pause zwischen unseren Gebeten, wo ihr auch zu Hause noch es weiter fortführen könnt. Wo wir wie die erste Gemeinde, und ich weiß nicht, wie sehr euch das wirklich auch bewusst ist oder wie sehr es euch bewegt, die Situation, ich sage es mal hier bei uns, in Lange, auch konkret hier in Langenau in der SV, lasst uns gemeinsam vor Gott reden und ihn anflehen, ihm das hochhalten, hinhalten, was uns bewegt. Wir haben eine Zeit zum Beten, für sich in der Stille jeder, und dann werden wir hier vorne auch Gebete laut formulieren.